DW Menschen und Märkte.
Der Stresstest der EZB, was hat er gebracht und können wir jetzt alle ruhiger schlafen? Außerdem die nächste Prognose, der nächste Rückschlag. Auch das IFO-Institut macht der deutschen Wirtschaft keine Hoffnung. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Europäische Zentralbank übernimmt in der nächsten Woche die Aufsicht über die europäischen Großbanken. Damit sie aber nun weiß, mit wem genau sie es dabei zu tun hat, hat sie die Kandidaten einem Stresstest unterzogen. In diesem Test hat die EZB untersucht, welche Altlasten und Bilanzrisiken in den Büchern der großen Geldhäuser versteckt sind. Daneben wollten die Bankenaufseher in SPE auch wissen, wie groß der jeweilige Eigenkapitalanteil ist. Sie wollen nämlich beurteilen können, ob die Banken einer weiteren Krise widerstehen könnten. Meine Kollegin Zhang Danhong hat bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass mit diesem Test noch nicht alle Fragen beantwortet sind.
Nein, am Tag nach dem Stresstest sind die Finanzmärkte nicht zusammengebrochen, weil 25 der 130 geprüften Banken durchgefallen sind. Die Erleichterung darüber, dass die Ergebnisse nicht schlimmer ausgefallen sind als erwartet, währte aber auch nicht lange. Dass der Stresstest so schnell abgehakt wurde, liegt Experten zufolge an der bedingten Aussagekraft der Ergebnisse. Vor allem der zweite Teil, bei dem Banken einer Stresssituation ausgesetzt wurden.
Wir betrachten ein Szenario, nicht mehr. Und es kann natürlich sein, dass die Krise, die kommt, ein ganz anderes Szenario ist,
sagt Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim. Den ersten Teil des Stresstests, den Bilanztest, hält Martin Faust von der Frankfurt School of Finance durchaus für aussagekräftig.
Man hat sich die Kredite angeschaut und hat geschaut, sind die tatsächlich auch so werthaltig, wie sie in den Bilanzen stehen.
In Deutschland habe man vor allem die Schiffskredite und in Spanien die Immobilienkredite unter die Lupe genommen. Ergebnis: Es wurden für 880 Milliarden Euro faule Kredite festgestellt, weit mehr als die Banken zugegeben haben. Für den Bankenexperten Faust bedeutet das, dass die Banken immer noch in der Krise stecken. Zwar hätten sie in den letzten Jahren mehr Eigenkapital eingesammelt und somit mehr Vorsorge für die faulen Kredite geleistet, aber diese Kredite seien immer noch da.
Das heißt also, die Bonität der Schuldner ist immer noch sehr, sehr schlecht. Das heißt, ich habe immer noch viele Immobilienkredite, ich habe immer noch viele Unternehmenskredite, die mir Sorgen bereiten.
Das liegt seiner Meinung nach an einem grundsätzlichen Problem in der Eurozone, dass sich die wirtschaftliche Lage in den Krisenländern nicht fundamental verbessert hat. Das gilt vor allem für das Sorgenkind Italien. Dort würde bisher kein Problem wirklich angegangen, meint Finanzexperte Burghof.
Das gilt ja nicht nur für den Bankensektor, das gilt auch für den Staatshaushalt, das gilt für den Arbeitsmarkt, das gilt generell für den ganzen Reformstau in diesem Land.
Es wundert daher niemanden, dass von den 25 durchgefallenen Banken 9 aus Italien kommen. Dabei wurde noch gar nicht berücksichtigt, dass die gigantische Menge der italienischen Staatsanleihen mehrheitlich von den dortigen Banken gehalten wird.
Es ist so, dass zum Beispiel bei Staatsanleihen weiterhin diese Staatsanleihen einfach als sicher eingestuft werden und auch nicht mit Eigenkapital zu unterlegen sind,
moniert Martin Faust. Wie sicher die Staatsanleihen in der Eurozone sind, sieht man vor allem am Beispiel Griechenland. Im Frühjahr 2012 mussten Privatanleger auf die Hälfte ihrer Forderungen an Athen verzichten. Experten halten einen weiteren Schuldenschnitt für wahrscheinlich. Dann hätten vor allem die griechischen Banken ein Problem. Alle Banken in der Eurozone hätten das Problem, dass sie zu wenig Gewinn erwirtschaften, sagt Martin Faust von der Frankfurt School of Finance.
Das heißt also, es gibt strukturelle Probleme eigentlich auch im Bankenbereich. Das heißt, wir haben in vielen Ländern immer noch zu viele Banken.
So soll es in Deutschland mehr Bankfilialen als Bäckereien geben. Der Stresstest von der Europäischen Zentralbank ist also nur eine Momentaufnahme, mehr nicht.
Ein Beitrag von Zhang Danhong. Am italienischen Finanzmarkt hat der Stresstest heute für einige Turbulenzen gesorgt. Die Aktie der Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena wurde nach einem Kurseinbruch sogar vom Handel ausgesetzt. Die Bank braucht nach EZB-Berechnungen 2,2 Milliarden Euro frisches Kapital. Auch die Aktie der Banca Carige aus Genua stürzt um fast 18% ab. Insgesamt haben 9 italienische Banken den Test nicht bestanden. Gregor Hoppe über Italiens Stress mit dem Test.
Natürlich ist Antonio Patuelli Partei. Als Vorsitzender des italienischen Bankenvereins hat er die Aufgabe, die Sache der Geldhäuser seines Landes zu vertreten. Gegenüber dem Staatsrundfunk RAI begründet Patuelli, warum seiner Meinung nach Italiens Sparer, Kleinanleger und Investoren das Ergebnis des EZB-Stresstests mit Gelassenheit aufnehmen sollten. Mehr als ruhig sollten sie das sehen, denn Italiens Banken haben nicht die geringste Hilfe vom Staat bekommen, wovon andere Banken in Europa sehr wohl profitierten. Italiens Notenbank bewertete das Ergebnis des EZB-Stresstests gleichfalls als zufriedenstellend. Unser System ist solide, so hieß es aus dem Palazzo Koch an Roms Via Nazionale. Tatsächlich sah es noch Ende 2013 deutlich schlechter aus. Damals wiesen von 15 in Rede stehenden Banken satte 12 Kapitallücken von insgesamt 10 Milliarden Euro auf. Ende Juni dieses Jahres fehlten bei 4 Häusern immer noch insgesamt 3,3 Milliarden. Die Banca d'Italia hat die Institute im Land an die kurze Leine genommen, mit offenbarem Erfolg. Das ändert aber nichts daran, dass Italien von allen Euro-Staaten am schlechtesten abschnitt. Antonio Patuelli vom Bankenverein stellt allerdings gleich die Aussagekraft der EZB-Stresstests in Abrede. Die, die von ihrer Aufgabe her die Solidität und Kreditgesundheit bewerten sollen, haben alle italienischen Banken ohne weiteres für gut befunden. Und erst dann wurden diese Stresstests erfunden, die ja rein theoretische Übungsszenarien darstellen, völlig abstrakt. Weniger abstrakt sind die nächsten Schritte. Die Monte dei Paschi di Siena hat 2 Wochen Zeit, sie der EZB zu unterbreiten. Da diese älteste Bank Europas mit 2,2 Milliarden Euro Kapitalerhöhung binnen 9 Monaten aufwarten wird müssen, das ist allein ein Fünftel des bei allen durchgefallenen Banken fehlenden Geldes, wird in Siena und andernorts schon über eine Fusion nachgedacht. Auch die Genueser Sparkasse Carige braucht schnell mehr Kapital, allerdings weit weniger als die Senesen. Die angesehene Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore macht die italienische Haltung anschaulich. Wie kann es sein, fragt das Blatt, dass etwa die Deutsche Bank den Test glänzend besteht, selbst ungeachtet der jüngsten Kapitalerhöhung von 8 Milliarden und keine einzige spanische Bank durchfällt, die doch gerade eine beispiellose Immobilienblase zum Platzen gebracht hätten. Weil das Bewertungssystem die Banken, die stärker im Investmentbanking und spekulativen Aktiengeschäft tätig sind, bevorteile gegenüber den klassischen Kreditbanken, wie sie die italienischen Häuser stärker sind. Diese Tatsache hatte bei Beginn der Finanzkrise Italiens Sektor robuster als andere in Euroland aussehen lassen. Nun aber habe die Krise der Realwirtschaft auf den stark traditionell ausgerichteten Bankensektor Italiens voll durchgeschlagen. Antonio Patuelli vom italienischen Bankenverein fordert daher für eine künftige europäische Bankenunion: Die Regeln werden immer stärker, die gleichen sein müssen für alle, und infolgedessen wird sich der totale Wettbewerb entwickeln müssen auf Grundlage von Gleichheit, ohne Strafen, Privilegien oder Diskriminierung.
Aus Rom berichtete Gregor Hoppe. In Italien also hat der Test zu einem Beben am Markt gesorgt. Wie war das in Frankfurt? Die hiesigen Banken haben zwar besser abgeschnitten als ihre Pendants südlich der Alpen, aber so ruhig zurücklehnen kann man sich auch hier nicht. Aus unserem Börsenstudio berichtet Mischa Erhardt.
Wie die Ergebnisse des europäischen Crashtests für Banken zu interpretieren sind, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, abzulesen an den Aktienkursen von Banken an den Börsen heute. In einer ersten Reaktion legten die Kurse kräftig zu. Die Ergebnisse haben schließlich lange auf sich warten lassen und Platz für Ungewissheit und damit für Unsicherheit gelassen.
Was Börsen immer hassen, ist Unsicherheit. Also solange man nicht genau weiß, ob eine einzelne Bank tatsächlich bestanden hat, geht der Kurs eher etwas schwächer. Und wenn dann die gute Nachricht kommt, jawohl, alles ist in Ordnung, dann gibt es ein gewisses Nachholpotenzial. Und bei denen, wo man schon Sorge hatte, wenn man dann tatsächlich liest, schwarz auf weiß, jawohl, die sind durchgefallen. Und schlimmer noch, die müssen Kapitalerhöhungen machen. Das heißt, man will vom Aktionär frisches Geld. Das ist natürlich Gift für die Börsenkurse. Und von daher rauschen die eigentlich ganz verständlich erstmal in den Keller.
Sagt Dieter Hein, Analyst vom bankenunabhängigen Analystenhaus Fair Research. Und genau das geschah. Die italienische Bank Monte dei Paschi beispielsweise fiel bei dem Test durch und braucht deswegen viel Kapital. Die Papiere rauschten zunächst um über 17% in den Keller und wurden deswegen vom Handel ausgesetzt. Trotzdem meint der Aktienstratege Robert Halver von der Baader Bank, dass das nötige Kapital für die durchgefallenen Banken etwa in Italien in naher Zukunft gar nicht das Hauptproblem darstellen wird.
Italienische Banken werden nicht umkippen. Selbst die Bank, die im Augenblick am schlechtesten aufgestellt ist, die 2 Milliarden braucht, das Geld zu stemmen, ist einfach. Die Zinsen sind unten, wir haben eine Liquiditätsschwemme und der Rettungsschirm ist auch noch da. Da wird nichts anbrennen. Aber noch einmal, die klare Aussage ist, wir haben keine starken Banken von der Ertragskraft. Im Vergleich zu Amerika, England sind die europäischen Banken noch leider in Italien absolut schwach aufgestellt.
Und dieses Problem besteht nicht nur für italienische Banken. Neben der schwachen Konjunktur in Europa stellt sich mit Blick auf den Test die Frage, was die Bankenprüfung überhaupt über die Sicherheit von Europas Finanzsystem aussagen kann. Kritiker wenden ein, dass bestimmte ungünstige Szenarien gar nicht getestet wurden. Robert Halver.
Der Stresstest war darauf ausgelegt, die Windstärke 6 auszuhalten. Aber wenn die Windstärke 10 kommen würde, das heißt, wenn ein epochaler Schock kommt, ein exogener Schock kommt, ein schwarzer Schwan, sind all diese Bankenergebnisse schallend Rauch.
Allerdings, und das ist sicher, hat das Prozedere der Bankenprüfung dazu geführt, dass die Geldinstitute Europas in der Mehrzahl ihr Eigenkapital, sprich ihr Risikopolster, erhöht haben, um die Tests bestehen zu können. Und Europas Bankenaufsicht, die künftig bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt sein wird, hat durch den Test an Autorität gewonnen. Professor Jan-Peter Kranen von der Universität Frankfurt.
Ich würde sogar sagen, dass das Hauptergebnis dieses Tests ist, dass die beteiligten Institute ihn doch sehr ernst genommen haben und damit auch die EZB als neuer Aufseher sehr ernst genommen haben. Auch ihre Absichtserklärung, wir werden, ich sag mal, mehr oder weniger gnadenlos die Banken zwingen, Kapital aufzunehmen oder zu konsolidieren, also abzuwickeln. Und diese Ansage, die man vielleicht dem nationalen Aufseher nicht abgenommen hätte, weil der in der Vergangenheit nie so kompromisslos hart gewesen ist, hat man diesem europäischen Aufseher doch offensichtlich abgenommen.
Der Bankentest ist offenbar nur einer von vielen nötigen Schritten, um das Bankensystem in Europa sicherer zu machen. Oder, wie es ein Bundesbankvorstand formuliert hat, nach dem Stresstest ist vor dem Stresstest. Das hat sich schließlich auch an der Börse gezeigt. Denn nach den Kursgewinnen am Morgen sind die Gewinne von Bankaktien im Lauf des Tages an den meisten Börsen Europas wieder verpufft.
Soweit Mischa Erhardt. Mit Prognosen ist das ja bekanntlich so eine Sache. Sie sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil auch der geübteste Vorhersager nicht in die Zukunft schauen kann. Aber wenn alle Beobachter sich in der Tendenz einig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie alle auch irgendwie richtig liegen. Heute hat das Münchner IFO-Institut seinen Geschäftsklima-Index veröffentlicht und der weist auch nach unten. Und zwar zum 6. Mal in Folge, seit einem halben Jahr nur trübe Aussichten. Brigitte Scholtes mit Einzelheiten.
Seit einem halben Jahr geht der IFO-Geschäftsklima-Index nun schon zurück. Im Oktober sank er um 1,5 Punkte auf 103,2 Punkte, teilte das Münchner IFO-Institut mit. Das war der niedrigste Stand seit April 2013 und der Rückgang fiel stärker aus, als dies Volkswirte erwartet hatten. Die 7000 befragten Unternehmen bewerten nicht nur ihre aktuelle Geschäftslage weniger gut, auch die Aussichten für die Konjunktur hätten sich nochmals verschlechtert, sagte IFO-Chef Hans-Werner Sinn. Er nennt die Gründe dafür.
Das ist die Ukraine-Krise, das ist die Unsicherheit mit dem Krieg im Irak, das ist die Schwierigkeit Brasiliens, Indiens, da kommt so einiges zusammen. Es ist auch natürlich die völlig ungelöste Problematik in Europa. Die südeuropäischen Länder haben ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren, da liefern wir ja auch hin. Das hängt alles miteinander zusammen, es läuft halt nicht gut.
Dieser Cocktail aus schlechten Nachrichten trübt die Stimmung und wirkt sich auch auf die Erwartungen aus. Diese Schwierigkeiten drücken vor allem das verarbeitende Gewerbe. Da zeigt sich das schlechtere Geschäftsklima schon in einer, wenn auch nur leicht rückläufigen Kapazitätsauslastung. Allerdings warnt Stefan Mütze, Volkswirt der Helaba, vor zu viel Pessimismus.
Ich glaube, dass wir bei dem IFO-Geschäftsklima zurzeit schon sehen müssen, dass er auf einem sehr, sehr hohen Niveau war, dass wir, was das Niveau angeht, immer noch über dem langjährigen Durchschnitt sind, also immer noch auf einem verhältnismäßig hohen Niveau, und dass der IFO in den Monaten zuvor doch irgendwo aufgeblasen war. Es war doch zu viel Erwartungen bezüglich der Konjunktur. Die tatsächlichen Wachstumsraten waren viel niedriger, als der IFO angezeigt hat. Und jetzt wird die Luft quasi rausgelassen bei dem IFO. Man sollte das auch nicht überbetonen und überbewerten.
Die Konjunkturindikatoren waren zuletzt widersprüchlich. So waren in der Industrie Aufträge und Produktion eingebrochen. Auch der Export war überraschend stark zurückgegangen, während das Konsumklima sich nach 2 Rückgängen in Folge wieder aufzuhellen scheint. Mit der aktuellen Geschäftslage zeigen sich die Einzelhändler in der IFO-Umfrage weniger zufrieden. Allerdings hoffen sie offenbar auf das Weihnachtsgeschäft. Stefan Mütze.
Die Einzelhandelsumsätze sind auch real und nominal sowieso die letzten Monate deutlich gestiegen. Also insofern haben sie hier ein ganz gutes Geschäft aufzuweisen. Und wir können davon ausgehen, dass bei der niedrigen Inflationsrate und steigenden Tariflöhnen die Realeinkommen weiter steigen werden. Sie werden auch im nächsten Jahr steigen und das kommt mittlerweile auch dem Einzelhandel zugute. Hinzu kommt, dass die Sparquote relativ niedrig ist und sie wird auch nicht ansteigen. Dagegen sprechen schon die extrem niedrigen Zinsen.
Der Industrie- und Handelskammertag hingegen ist pessimistisch. Er nahm heute seine Prognose für das Wirtschaftswachstum 2015 zurück. Statt um 1,5% werde die deutsche Wirtschaft dann nur noch um 0,8% zulegen.
Mit diesem Beitrag von Brigitte Scholtes endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.